Hallo, da bin ich wieder. Heute möchte ich noch einmal auf das Schmuggeln zurückkommen. Da, wo es Grenzen gibt, wird geschmuggelt. Es werden Waren von einem Land ins andere geschafft, und zwar über die grüne Grenze. Wenn es gelingt, ist es für den Schmuggler eine lohnende Angelegenheit. Aber man kann auch dabei vom Regen in die Traufe kommen. Die Folgen der Schmuggelgeschichte ist nach einer wahren Begebenheit erzählt von Bernd Wessler. Die Episode, die ich erzählen will, hat sich vor circa 70 Jahren ereignet. Das Leben mit einer Grenze hat seine eigenen Besonderheiten und beeinflusst das Leben der Menschen, die mit der Grenze leben. Frieden ist von drei Seiten von Holland eingeschlossen. Durch die geografische Lage hatten die Friedener natürlich wirtschaftliche Nachteile. Aber es ermöglichte auch entlang der grünen Grenze das Schmuggeln. Und das stand viele Jahre hindurch in voller Blüte. Geschmuggelt wurden besonders Nutztiere, Kaffee, Tee, Alkohol und vieles mehr. In meinem Elternhaushof war Schmuggeln ein wichtiger Teil der Beschaffung des Lebensunterhaltes. Dabei entwickelte sich das Schmuggeln mit viel Fantasie als Katze-und-Maus-Spiel zwischen Schmugglern und Zöllnern, bei uns auch Kommisen genannt. Letztere waren gut ausgerüstet mit Revolver, Fernglas und dressiertem Hund. Sie machten rücksichtslos von der Waffe Gebrauch, wenn sie Schmugglern auf den Fersen waren. Damit hatte mein Vater eigene Erfahrungen. Er hat uns Kindern streng vorm Schmuggeln gewarnt. Vor etwa 70 Jahren hat sich dann Folgendes ereignet. Es war ein schöner, milder Maiabend. Anfang der 50er Jahre. Die Dämmerung hatte eingesetzt. Es war zwischen 20 und 21 Uhr. Auf einem grenznahen Hof lebte eine Familie, die noch zu unserer Nachbarschaft gehörte. Das Gebiet wurde Dekka genannt. Auch hier gehörte, wie auch bei uns, das Schmuggeln zum Broterwerb. Der Bauer Ludwig war mit seinem Sohn Georg in Holland gewesen und hatte dort zwei Rinder gekauft. Diese sollten nun am besagten Abend von Holland nach Deutschland gebracht werden. Die Tiere bekamen einen Halfter, damit sie geführt werden konnten. Eine Kuh macht Mu. Das war natürlich gefährlich. Also bekamen sie auch noch einen Maulkorb verpasst. So ausgestattet ging es nun mit klopfenden Herzen Richtung grüne Grenze. Sie mussten etwa 1000 Meter überwinden, um auf deutsches Gebiet zu gelangen. Fast hatten sie es geschafft, als plötzlich zwei deutsche Zöllner auf deutscher Seite auftauchten. Geschockt ließen Ludwig und Georg die beiden Kühe los. Sie glaubten, die Zöllner hätten sie nicht erkannt und sie zogen sich weiter auf holländisches Gebiet zurück, hielten aber die Tiere im Auge und warteten ab, was passieren würde. Die Tiere verhielten sich erstaunlicherweise ruhig und blieben dort stehen, wo sie losgebunden wurden. Doch dann geschah etwas, was für Ludwig und Georg unvorstellbar war und zur damaligen Zeit nicht den gesetzlichen Grenzregeln entsprach. Die beiden deutschen Zöllner überquerten die Grenze nach Holland, näherten sich vorsichtig den Rindern, ergriffen ihre Halfter und führten sie wieder die Grenze zurück nach Deutschland. Ludwig und Georg saßen entsetzt zu und mussten es ohnmächtig mit ansehen. Hätten sie sich gemeldet, wären sie überführt gewesen. So mussten sie es tatenlos geschehen lassen. Die beiden Zöllner hatten die Kühe illegal von Holland nach Deutschland geschafft. Sie meldeten über Funk ihrem Vorgesetzten, dass sie 2 geschmuggelte Rinder eingefangen hätten. Die Schmuggler seien entkommen, aber erkannt worden. Die nannten sogar ihre Namen. Sie fragten, was nun mit den Kühen geschehen solle. Dieser schwang sich auf ein Motorrad und fuhr zum Ort des Geschehens. Er ordnete an, dass sie auf einen Hundewicker Bauernhof eingestallt werden sollten. Ludwig und Georg gehen von dieser Pleite ziemlich geschockt nach Hause. Die Zöllner waren schon vorher da gewesen und hatten sich nach ihrer Anwesenheit erkundigt. »Wir wissen nicht, wo sie sind«, wurde ihnen gesagt. Doch zu Hause, bei Frau und Kindern, stieg nun die Sorge. Irgendetwas war passiert. Ludwig und Georg hatten den von den Zöllnern getätigten Schmuggel ziemlich gut beobachten können. Sie durften aber kein Wort dazu sagen, denn dann hätten sie sich verraten und wären als Täter überführt gewesen. So behaupteten sie, nichts mit der Sache zu tun zu haben und gaben sich unschuldig. Doch damit wollte sich der Zoll und somit die Staatsgewalt nicht zufrieden geben. Es kam zu einer Verhaftung von Ludwig und Georg wegen Schmuggel und Steuerhinterziehung. Von nunmehr über 70 Jahren besaß Frieden noch ein Amtsgericht mit eigener Gerichtsbarkeit. Der damalige Richter nannte sich Amtsgerichtsrat. Ein Rechtspfleger war sein Adulatus. In den hinteren Räumen des Amtsgerichts am Friedener Markt, also an der Schlupfstraße, gab es den sogenannten Pittermann. Das waren 2 vergitterte Zellen, in denen verdächtige Verhaftete für eine bestimmte Zeit eingesperrt werden konnten, um Ermittlungen wegen einer vermuteten Straftat anzustellen. Die Verhaftung von Ludwig und Georg führte dazu, dass sie in diese Zellen gesteckt wurden. Von dort wurden sie mehrfach dem Richter zum Vorhör vorgeführt. Ob sie einen Rechtsbeistand hatten, ist mir nicht bekannt. Da Ludwig und Georg am Schmuggelamt nicht zu Hause angetroffen wurden, mussten sie ja woanders gewesen sein. Sie wurden natürlich dazu befragt. Ludwig sagte dem Richter auf Plattdeutsch: »Wir will noch eine nähe Schoppe bauen und dafür bin wir ob der K-West um Holt Ute sögen. Dann zeigen Sie uns doch mal, wo Sie waren.« Ein Auto fuhr vor, Ludwig musste einsteigen. »Miesacken, in diesem Moment, dat hatte ich ne Buchse«, sagte Ludwig mir später. Los ging die Fahrt durch Große Mast über den Südlunner Dick zu Dekar. »Hier, links ab«, sagte Ludwig zum Fahrer und deutete auf einen Weg, der in den Wald führte. Nach etwa 200 Metern sagte Ludwig: »Hol an, hier können wir west wenden.« Der Richter nahm das zur Kenntnis und befahl dem Fahrer: »Zurück nach Frieden.« Dort angekommen, wurde Ludwig nun zurück in die Zelle gebracht. Und nun wurde Sohn Georg ins Auto gesteckt und der Vorgang wiederholte sich. Der Richter hoffte, dass er widersprüchliche Angaben erhalten würde, um die beiden so zu überführen. Dass sie Holz für einen Scheunenneubau auf der DK ausgesucht hatten, stand schon im ersten Protokoll. Es führte auch nur ein größerer Waldweg dort hinein. So ließ Georg den Wagen kurz vor diesem bekannten Waldweg langsamer fahren und sagte dann: »Links, dessen wegführen.« Jetzt kam ihm das Glück oder die Schmugglerlist zugute, denn er sah eine frische Autospur und sagte, »Fähr die Autospur lang, dann bin wie richtig.« Verärgert sagte der Richter zum Fahrer, »Umdrehen und zurück nach Frieden.« Beide landeten wieder in der Zelle. Es wurde weiter ermittelt. Dabei wurden auch Hoftierbestände gezählt und deren Herkunft hinterfragt. Damals, vielleicht auch heute noch, mussten Betriebe, die Milch erzeugten, diese von einem Milchkontrolleur kontrollieren lassen. Geprüft wurde unter anderem der Fettgehalt, die Milchmenge, aber auch Verunreinigungen oder sonstige Zustände. Alle erfassten Infos wurden in ein Milchkontrollbuch von jeder Kuh eingetragen und vom Tierhalter aufbewahrt. Wie schon erwähnt, hatte der Pittermann vergitterte Fenster, deren Scheiben man öffnen konnte. Gegenüber vom Pittermann baute der Gastwirt Hunke seine Gantwirtschaft weiter aus. Ich war zu dieser Zeit als Elektriker tätig. Mein Auftrag war, dort die elektrischen Leitungen zu verlegen. Ich stand oben auf einer Stehleiter. Plötzlich hörte ich meinen Namen rufen. »Bernd! Bernd!« Ich drehte mich um. Die Stimme kam aus dem Pittermann. Ich sah meinen Nachbarn Ludwig am Fenster stehen. »Bernd, was für ein Glück, dass ich die heb und dass ich die sehe«, sagte er. »Du musst mir helfen.« »Was sagt dein Don für die?« fragte ich einigermaßen erstaunt. Ludwig erzählte mir in großer Hast, dass das Gericht die Bücher über die Milchkontrolle beschlagnahmt werden sollte, wie er erfahren habe, um die vorhandenen Viehbestände anhand der Eintragungen zu vergleichen. »Die Böker mit unbedingt weg«, sagte er. »Kannst du nicht von Mittag nur Hanna führen, um er dat te säcken, dat die Böker verschwinden mut?« Nach kurzer Rede hin und her sagte ich zu. »Jo, jo, dat do ik. Doch kas die Upfeloten.« Ich fuhr also in der Mittagszeit zum Nachbarhof und traf Hanna an. Sie war natürlich voller Sorge ob der Entwicklung, die das Drama genommen hatte. Ich erzählte ihr, was ihr Mann Ludwig mir aufgetragen hatte. Hanna überlegte kurz. »Ich weet, wo ich die Böker verstoppen kann. Ich do sie in eine Taschke und hang sie in den Jauchenkeller. Dort sögt sie bestimmt nicht.« Die Hausuntersuchung verlief dann auch erfolglos. So war mein Part erfüllt. Nichts wurde gefunden. Keiner wusste was. Letztendlich kam es zur Gerichtsverhandlung. Dort erging folgendes Urteil. Es kann nicht mit eindeutiger Sicherheit bewiesen werden, dass die Angeklagten die Täter sind. Es erfolgt deshalb in vorläufiger Freispruch mit der Maßgabe, genau ein Jahr nach der Tat findet zur gleichen Zeit am gleichen Ort ein Lokaltermin statt. Dort soll dann im Beisein des Gerichts und der Beteiligten festgestellt werden, ob die Sicht am Tatort ausreichend war, um die vermeintlichen Täter einwandfrei zu identifizieren. Und sie wurden vorläufig in die Freiheit entlassen. Die beiden Rinder wurden verkauft. Der Erlös floss in die Staatskasse. Das war ein bitterer Schaden für die Schmuggler. Ludwig und Georg mussten mit der Ungewissheit leben, doch noch verurteilt zu werden. Das Jahr ging vorbei und ein Lokaltermin wurde anberaumt. Eine größere Anzahl Zöllner und Gerichtspersonal reiste an. Der Tatort wurde abgesperrt, denn es hatten sich viele Menschen ebenfalls dort eingefunden. Ludwig und Georg hofften, dass ihnen das Wetter in die Hände spielen würde und es trübe und regnerisch werde. Leider war das nicht der Fall. Was sich aber bei diesem Lokaltermin abspielte, blieb den Zuschauern verborgen. Die Kühe waren jedenfalls nicht dabei. Nach Ende des Spektakels begaben sich viele Zuschauer in eine in der Nähe gelegene Gaststätte. Dort wurde dann bis tief in die Nacht ein Schmugglerball gefeiert. Vor der Gaststätte hielten sich Zöllner in Zivil auf, um vielleicht von den angesäuselten Feiernden noch irgendetwas Belastendes zu erfahren. Das hat doch wohl nicht geklappt. Ludwig und Georg wurden am Ende mangels Beweisen freigesprochen. Die von mir hier beschriebene Episode wurde mir erst längere Zeit später von den Beklagten erzählt. Dies auch wohl, weil ich nicht ganz unbeteiligt am Freispruch war. So war das mit Ludwig und Georg. Vielleicht hat diese Schmuggelgeschichte bei einigen von euch ein Schmunzeln hervorgerufen. Die Namen der Beteiligten habe ich natürlich geändert. Sie sind auch schon lange, lange Zeit nicht mehr unter uns. Das war's dann. Aufgeschrieben wurde das von Bernd Wessler.